Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Das ist ein Zitat aus der Rede, die Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 im Bundestag hielt. Das war 3 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Aber was hat sich seitdem eigentlich tatsächlich konkret verändert?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme, eurem Podcast zum politischen System Deutschlands. Wir sind heute in der 26. Folge, stellen uns kurz vor. Mein Name ist Luis Gerbes, ich studiere noch Philosophy, Politics and Economics an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ich bin Lena Heiß und ich studiere den Master Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Mein Name ist Stefan Marschall, ich bin Professor für Politikwissenschaft an der HHU Düsseldorf.
Und heute wollen wir drei sprechen über das Thema Zeitenwende. Die Zeitenwende, wo finden wir dafür eigentlich Anhaltspunkte in den politischen Bereichen Deutschlands? Was ist sie überhaupt und wie zeigt sie sich?
Genau, also Zeitenwende ist so ein Wort, das hört man seit 2 Jahren relativ häufig, wurde auch gewählt als das Wort des Jahres 2022 und bezieht sich eben auf diese Rede 3 Tage nach Russlands Angriff auf die Ukraine. In der Rede ging es vor allem darum, die Ukraine zu unterstützen mit dem Ziel, Putin vom Krieg abzubringen und zu verhindern, dass der Krieg auf andere Länder übergreift. Und so ein Kernthema war, dass Deutschland mehr in Sicherheit investieren muss, um dieser Bedrohung Russlands zu begegnen. Aber was man sich vielleicht so ein bisschen stellen kann als Frage, warum ist das jetzt ausgerechnet eine Zeitenwende? Also wie war die Situation denn vorher im Vergleich?
Ja gut, Zeitenwende ist natürlich so ein historischer Begriff, mit dem man versucht zu markieren, dass die Zeit vorher eine komplett andere war als die Zeit, die wir jetzt haben, in der wir jetzt leben. Es ist übrigens ja interessant auch zu sehen, mir ist das neulich aufgefallen, dass Zeitenwende ja auch mittlerweile den Einzug vollzogen hat in andere Sprachen. Also es gab jetzt auch internationale politische Akteure, die dann auch dieses Wort Zeitenwende in Deutsch verwendet haben, obwohl sie Englisch gesprochen haben. Also es ist schon interessant, das hat jetzt so die Kategorie von den Stellung von Kindergarten und Ähnliches, das sind ja auch Begriffe, die international geworden sind. Aber dieser Begriff Zeitenwende, klar, der markiert, dass sich etwas getan hat und dass wir in einer neuen Epoche leben. Und diese Epoche, ja, die hat andere Rahmenbedingungen als die Zeit, die wir vor der Zeitenwende hatten. Und das betrifft ganz unterschiedliche Bereiche. Also der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, das hat vieles verändert. Das hat energiepolitische Konsequenzen gehabt. Das ist sehr stark diskutiert worden. Also die Frage der Energieversorgung, der Versorgungssicherheit in Deutschland, der Preise, die Inflation wirtschaftlich, das ist auch eine Konsequenz dieser Zeitenwende, der neuen Situation gewesen. Und wir hatten uns ja so ein bisschen vorgenommen, heute mal auf die verteidigungspolitische, auf die sicherheitspolitische Dimension dieser Zeitenwende zu schauen und inwieweit sich Deutschland auch verändert hat in militärischer, in sicherheitspolitischer Hinsicht, aber auch wenn es um Fragen der politischen Kultur geht. Und das finde ich super spannend, weil, ja, wenn man nochmal sich anschaut, wo Deutschland stand vor dieser Zeitenwende, dann ist es ja schon eine ganz andere Phase gewesen mit ganz anderen Rahmenbedingungen. Wenn man ein bisschen nochmal weiter zurückschaut, also überhaupt ganz generell ist ja Deutschland eher tendenziell eine Zivilmacht gewesen, auch nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Und das fing ja schon damit an, dass wir erstmal entmilitarisiert waren in Deutschland und dass dann erst in den 50er Jahren dann die Bundeswehr gegründet wurde, also wieder eine Streitkraft in Deutschland etabliert worden ist. Dadurch wurde dann auch einiges notwendig, was gesetzliche Regelungen anging. Das war ja eine Grundgesetzänderung, die damals gemacht wurde und dann gab es entsprechende Konsequenzen, die daraus entsprangen. Und dann war trotzdem, obwohl man die Bundeswehr hatte, eingebunden in die NATO, Struktur hatte man relativ zeitlang wenig militärische Themen oder wir hatten Wehrpflicht gehabt über Jahrzehnte hinweg, aber ohne dass es zu konkreten militärischen Aktionen gekommen wäre. Die Idee war die Landesverteidigung, dass man sich im Kalten Krieg dann entsprechend für den Fall rüstet, dass es einen Angriffskrieg aus dem Osten gab. Und das ist dann in den 90er Jahren ja auch nochmal ganz anders geworden, die ganze Diskussion, weil sich dann diese Bedrohung vermeintlicherweise ja aufgelöst hat im Osten Europas und man plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen stand, nämlich, dass man vielleicht mit Streitkräften dann nicht nur Landesverteidigung macht, sondern auch sich jenseits des NATO-Gebietes auch entsprechend engagieren muss. Und da kommt diese ganze Out-of-Area-Debatte ins Spiel in den 1990er Jahren, wo es dann darum ging, dass sich die Bundeswehr auch beteiligen könnte und sollte an Einsätzen außerhalb des NATO-Gebietes. Und damals war das große Thema erst einmal Jugoslawien, das ehemalige Jugoslawien, wo es dann entsprechende Krieg und Auseinandersetzung gab und wo es dann halt auch einen Einsatz dann der Bundeswehr dann gab und der dann ja ein bisschen auch eine neue Epoche einläutete, nämlich diese Out-of-Area-Epoche mit der Ansage, die ja ganz legendär, der wurde dann vom damaligen Verteidigungsminister Struck, dass Deutschland auch am Hindukusch verteidigt werden müsste. Also nicht mehr Landesverteidigung, sondern ja, durch gezielte Einsätze außerhalb des NATO-Gebietes, um die Sicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Und das führte dazu, dass diese Idee der Landesverteidigung ja etwas nach hinten gestellt wurde. Und konsequenterweise kam es dann dazu, dass 2011 dann die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, steht immer noch im Grundgesetz drin, aber sie wurde damals ausgesetzt, nebenbei unter einem CSU-Verteidigungsminister, der das entsprechend betrieben hat, von Guttenberg, der dann die Konsequenz daraus gezogen hat, dass man den Eindruck hatte, dass Landesverteidigung gar nicht mehr so erforderlich wäre, sondern dass man vielleicht auch mit einer eher ja, Berufsarmee, mit einer professionellen Armee besser aufgestellt wäre, was die Anforderungen der Zeit betrifft. Und insofern haben wir seitdem ja keine Wehrpflicht mehr oder keine Wehrpflicht mehr, die aktiviert ist. Und ja, all das ist halt eine Phase, die völlig anders gewesen ist als das, was wir jetzt zurzeit vor uns sehen. Nämlich plötzlich wird die Wehrpflicht wieder thematisiert, die Verteidigungsausgaben werden thematisiert, die Rolle der Bundeswehr wird nochmal neu bewertet. Und all das trifft natürlich auch auf ein Parteiensystem, was sich entsprechend verändert. Parteien haben in einigen Hinsichten da neue Positionen bezogen. Also da gibt es schon wirklich ganz viele Auswirkungen auf das politische System in Deutschland.
Die Politikwissenschaft unterscheidet ja, naja, Politik in Anführungszeichen, wie wir es im Deutschen normalerweise verwenden, in drei Bereiche als Fachbereiche: Polity, Policy und Politics. Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen so dran orientieren, um zu unterscheiden, wie sich Zeitenwende als Begriff und auch als Praxis sozusagen halt auf die Bereiche auswirkt im politischen System Deutschlands. Erstmal vielleicht zur nochmal Differenzierung oder Erinnerung. Politik ist ja mehr der strukturelle, der institutionelle Rahmen der Politik, politischer Handlungen und politischer Inhalte. Die finden also alle in Gesetzen, in einem Verfassungsrahmen, in strukturellen Institutionen statt, die sie quasi, ja, einordnen. Konkrete politische Inhalte wäre dann, würden unter den Bereich der Policy fallen. Das heißt, unter diesem Bereich schaut man sich der eigene politische Bereich an, wie zum Beispiel Militärpolitik oder oder Innen-Außenpolitik als Bereiche sozusagen, die man inhaltlich nochmal weiter untergliedern kann. Und Politics wären die Prozesse. Das heißt, naja, in welchem Verlauf entwickeln sich Gesetze oder überhaupt politische Handlungen? Wer kann an politischen Handlungen teilhaben? In welchem sozusagen, welchem Verlauf entwickeln sich oder verändert sich auch Politik in Deutschland oder in anderen politischen Systemen? Vielleicht erstmal von, naja, nicht unbedingt groß nach klein, aber von alt nach neu könnte man vielleicht sagen, Politik, der Rahmen, in dem sich Politik verändert und entwickelt. Fangen wir damit mal an. Wie hat da denn Zeitenwende in Deutschland überhaupt einen Effekt? Hat sie einen Effekt? Und was können wir da schon überhaupt attestieren nach diesen 2 Jahren?
Also ich denke, der sichtbarste Effekt, den wir jetzt im Bereich der Polity haben, darunter verstehen wir ja auch die Verfassung, in diesem Fall das Grundgesetz, ist, dass es eine Änderung des Grundgesetzes gegeben hat und eine spezielle Änderung, die bedingt war durch den Krieg in der Ukraine. Und das ist diese Sache mit dem Sondervermögen der Bundeswehr, die entsprechend jetzt in das Grundgesetz eingebaut worden ist. Und das betrifft den Artikel 87a. Da ist ein Absatz 87a 1a eingefügt worden, in dem steht, dass man für die Bundeswehr mit eigener Kreditermächtigung Gelder in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro bereitstellen möchte. Und ja, dass das Weitere wird dann durch Bundesgesetz geregelt. Das ist so üblicherweise so eine Formulierung, die wir bei solchen Grundgesetzartikeln oder den entsprechenden Regelungen, den Absätzen dann haben. Und das ist schon ja ein Eingriff in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Und das würde man vielleicht dann tatsächlich unter einer Politikveränderung verstehen können.
Aber ist das denn jetzt wirklich so eine schwerwiegende Politikveränderung oder warum ist das so schwerwiegend? Also es kommt ja durchaus schon mal vor, dass auch das Grundgesetz geändert wird und dabei sprechen wir ja nicht in jedem Fall von auch von einer Zeitenwende.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, das muss man tatsächlich so noch mal ein bisschen kontextualisieren und ist auch schon richtig. Man hat das ja deswegen gemacht, nicht weil man das Grundgesetz und den ganzen Rahmen ändern wollte, sondern weil das der beste Weg der Finanzierung jetzt war, ohne dass man die Schuldenbremse damit außer Kraft setzt oder in Frage stellt. Und das ist ja genau diese Spannung, die wir in den Haushaltsverhandlungen jetzt auch immer wieder sehen, nämlich die Frage, wie kann man die notwendigen Ausgaben, die jetzt entstanden sind, auch durch diese Krisensituation, durch Kriege, wie kann man diese Ausgaben dann tätigen, ohne dass man gleichzeitig die Schuldenbremse löst? Das ist ja eine ganz große Diskussion, die wir jetzt zurzeit hier beobachten können. Und insofern ist das jetzt der Weg gewesen, um dieses Problem zu lösen. Man hätte es natürlich auch anders lösen können, wenn man die Schuldenbremse jetzt nochmal außer Kraft setzt, wenn man entsprechend hier versucht, Neuregelungen zu finden für die Schuldenbremse. Und das war natürlich jetzt schwierig, dann so das so schnell umzusetzen. Deswegen war die Idee, das relativ zügig in Form einer Grundgesetzänderung durchzuführen. Und das schafft jetzt auch nicht wirklich neue Strukturen oder neue Akteure, sondern es ist einfach nur eine Art und Weise, Geld bereitzustellen, Geld zu mobilisieren. Insofern ist schon richtig, das ist jetzt nicht so ein grundlegender, tiefer Einschnitt wie beispielsweise die Änderung des Grundgesetzes für die Europäische Union im Artikel 23 des Grundgesetzes, sondern das ist etwas, was eher eine technische Geschichte war. Aber ich glaube, gleichzeitig muss man schon sehen, dass es eingebettet ist in andere Veränderungen in Policy-Bereichen und auch in Änderungen der politischen Kultur, die wir jetzt sehen können. Und hinzu kommen ja dann, vielleicht sprechen wir da gleich noch drüber, so auch Reform der Bundeswehr, die ja angestrebt wurde. Also auch das, hier werden Strukturen verändert, hier werden Rahmenbedingungen geändert. Wir hatten die schon bereits angesprochene Debatte über die Wehrpflicht. Und das ist ja etwas, was immer noch läuft und was ja klar macht, dass hier vielleicht auch ja, die Rahmenbedingungen doch nochmal grundlegender verändert werden, als es diese Änderung des Artikels 87a vielleicht deutlich macht.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, dass Sondervermögen und jährliche Investitionen von mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts, das waren ja somit die konkretesten Punkte, die Olaf Scholz in dieser Rede zur Zeitenwende schon direkt geäußert hat. Tatsächlich war es dann aber so, dass erstmal weniger für Verteidigung ausgegeben wurde als sonst. Auch vom Deutschen Bundeswehrverband kommt aktuell die Aussage, dass eigentlich keine einzige Brigade aktuell einsatzbereit sei. Es fehlt an Ausrüstung, es fehlt auch an Personal. Und wir befinden uns weiterhin in so einem Zustand, in dem über die Bundeswehr oder den Zustand der Bundeswehr vor allem erstmal gemeckert wird, um es so salopp zu formulieren. Passt es denn irgendwie dann zu dieser ausgerufenen Zeitenwende? Eigentlich ja nicht so richtig.
Naja, da landen wir ja, haben wir eigentlich schon den Schritt gemacht zur Policy-Dimension. Also wir sind ja jetzt bei konkreteren Punkten im Verteidigungsbereich, wie zum Beispiel, wir haben eine NATO-Verpflichtung schon lange theoretisch von 2%, denen wir des BIPs, die wir zur Verteidigung beitragen sollen, was ja lange eigentlich in Deutschland immer an Deutschland von internationaler Seite kritisiert wurde, gerade von den USA, was sich jetzt verändert. Oder eben dieses konkrete Mittel der Geldbeschaffung quasi im Sinne von 100 Milliarden als Sondervermögen. Jetzt haben wir ja auch einen relativ neuen noch Verteidigungsminister, den Boris Pistorius, der zum Beispiel als anderes konkretes Mittel einen neuen Wehrdienst vorschlägt. Also nicht den klassischen Wehrdienst, wie wir ihn im bisherigen Sinne hatten oder ausgesetzt haben, sondern eine umfassende Kommunikation der jeweiligen Generation des jeweiligen Jahrgangs durch verpflichtende Fragebögen und Musterungen, die man durchlaufen muss, dann aber eines freiwilligen Wehrdienstes, von dem, der nur von einem Bruchteil dieser Befragten, dieser gemusterten durchgeführt werden soll. Also nicht, dass man eine ganze Generation quasi vor die Wahl stellt, entweder man nimmt erstmal teil an dieser Grundausbildung durch die Bundeswehr oder macht einen Zivildienst, sondern eher einen kleineren, aber dafür gezielteren Wehrdienst in dem Sinne. Es ist, glaube ich, eher nach dem schwedischen Modell auch orientiert. Also man scheint sich da auch viel europäisch ja, zu interessieren und auszutauschen. Was man auch dazu zählen sollte, das hatten Sie, Herr Marschall, eben schon angeschnitten, angesprochen, ist ja auch, dass es eine sehr umfassende Bundeswehrreform gibt und geben soll, was man vielleicht im Alltag weniger mitbekommt natürlich, weil es Teil einer nochmal eigenen Struktur ist. Aber auch da wurde jetzt in der April der Osnabrücker Erlass, heißt es, vom Herrn Pistorius unterzeichnet, den er selbst als Kernstück der Zeitenwende beschreibt. Also der vor allem die Führungsebene der Bundeswehr neu strukturieren soll. Wir haben heute, wenn ich mich da richtig eingelesen habe, gleich viele Generäle oder ähnlich viele Generalität vertreten wie in Zeiten des Kalten Krieges, im Gegensatz zu einem eher ja, abgerüsteten Militär, zumindest über die letzten 10, 20 Jahre. Und dass auch eine neue Cyber als vierte Teilstreitkraft, eine neue Cybereinheit und Informationsraumskommando sozusagen geschaffen werden soll, dass man also dem Internet als, naja, wichtigerem Bereich heute als vor 10, 15, 20 Jahren mehr Platz einräumt, einordnet. Das sehen wir ja im Ukraine-Krieg auch, dass es da eine große Rolle spielt, was Hacking und Cyberangriffe angeht. Und da haben wir ganz viele konkrete Mittel, die jetzt rein im, ich sag mal, militärischen Bereich sind. Wie lässt sich das denn vielleicht als im Policy, im inhaltlichen Bereich einordnen, dass wir tatsächlich seit langem in Deutschland mal wieder konkret im Militär umstrukturieren und neu formen und eben nicht nur über zum Beispiel, naja, ich sag mal, kleinere Reformchen sprechen?
Ja, der Hintergrund ist zum einen natürlich, dass die Bundeswehr in einem eher desolaten Zustand ist. Und das hat man jetzt gemerkt oder gesehen, dass viele Gerätschaften einfach nicht tüchtig waren und von daher jetzt das Problem nochmal deutlich erkannt wurde. Aber das Problem wurde ja auch deswegen erkannt, das muss man vielleicht auch nochmal klar machen, nicht weil irgendwie jemand nur darauf aufmerksam gemacht hat, sondern weil wir plötzlich in einer neuen Situation sind, wo man viel stärker darauf schaut, welche Möglichkeiten zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung hat man, welche Möglichkeiten hat man, anderen zu helfen. Und dieses Bewusstsein, das hat ja dazu geführt, dass man jetzt stärker darauf schaut, wo Defizite, Probleme bei der Bundeswehr sind. Also insofern hat diese Zeitenwende schon dazu geführt, dass man eine neue Awareness kreiert hat, was die Lage der Bundeswehr betrifft und deswegen auch hier vielleicht mit einer Person es auch verbindet, die genau diese Awareness ja immer schafft. Also der Verteidigungsminister Pistorius ist da natürlich auch nochmal auch ein besonderer Akteur, über den wir vielleicht auch noch sprechen können, wenn es um Politics geht, nämlich die Frage, welche Akteure tauchen jetzt auf, was bedeutet das auch, wie diese Akteure dann gewertet und gewichtet werden dann in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und das führt halt dazu, dass jetzt tatsächlich auch sich einiges tut, im Bereich der Bundeswehr. Und die Motivation ist ja klar. Ich meine, das ist einfach nochmal eine andere Lage. Jetzt wird geschaut, welche Möglichkeiten hat die Bundeswehr überhaupt, welche Möglichkeiten hat sie nicht, welche muss sie haben. Und das spielt einfach eine Rolle dann auch hinsichtlich der gesamten Änderung der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, die wir zurzeit haben. Und wenn wir jetzt auch noch beobachten können und das vielleicht sich nicht ausschließen lässt, dass die USA sich weiter zurückzieht aus Europa und aus dieser Sicherheitsarchitektur. Das ist momentan nicht der Fall, aber beim Regierungswechsel in den USA könnte das der Fall sein. Dann wird die Rolle Deutschlands sowieso nochmal neu definiert, die Rolle Deutschlands in der NATO, aber auch, natürlich auch in der Europäischen Union. Und da passt es jetzt ganz gut dazu, dass der Verteidigungsminister dann ja auch einen Begriff in die Debatte reingeworfen hat, der doch sehr starke Wellen geschlagen hat und der doch ein bisschen auch zeigt, wo die Debatte hingeht oder hingehen kann, nämlich den Begriff der Kriegstüchtigkeit. Also da wurde gesagt, Deutschland sollte wieder kriegstüchtig werden. Und das hat für viele dann doch eine Irritation ausgelöst, weil man denkt, ja, wieso kriegstüchtig ist? Es ist doch nicht ein Ziel der Politik, dass man kriegstüchtig ist. Und das ist etwas, was halt dann doch vielleicht auch ganz bewusst auch als Provokation oder als Stein des Anstoßes ins Wasser geworfen wurde und damit ja dann nochmal die Frage dann aufgeworfen hat, wo stehen wir überhaupt halt in dieser Kriegstüchtigkeit, also in der Verteidigungsfähigkeit, wenn man es hier vielleicht anders formulieren möchte. Und das ist so, dass wir dann doch dann stärker nochmal Militarisierung als Thema haben, also die militärische Umgestaltung einer Gesellschaft, einer Wirtschaft auch. Wobei man sagen muss, dass Deutschland da noch relativ schwach ausgeprägt ist, was Militarisierung angeht. Wenn man sich den GMI anschaut, dann stellt man fest, dass Deutschland ja noch relativ wenig militarisiert ist, im Gegensatz zu anderen Akteuren. Also das ist etwas, was ja vielleicht auffällt. Nebenbei GMI nochmal zu erklären, das ist der Global Militarization Index, der von Bonner Kolleginnen und Kollegen entwickelt wird, und der misst ein wenig, wie stark militarisiert eine Gesellschaft ist. Und da hat Deutschland den Rang 98 von 152, 22 gehabt. Also eins der Länder, die am wenigsten, europäischen Länder, die am wenigsten militarisiert sind. Also da sieht man noch die Spuren der Zivilmacht Deutschland über die Jahre hinweg. Aber ich vermute mal, dass die neueren Zahlen dann in eine andere Richtung gehen werden und dass wir doch sehen werden, dass Deutschland doch stärker in Richtung, ja, Militarisierung geht. Und ich will den Begriff jetzt gar nicht so erstmal negativ hier aufladen, sondern einfach nur mal als analytischen Begriff dann nehmen, dass also das Militärische eine größere Rolle spielt.
Also gerade wenn wir uns dann auch weitere Policy-Entscheidungen angucken, dann würde ich diesem Gefühl, dass sich an dem Militarisierungsrang eventuell in Zukunft was ändert, wahrscheinlich zustimmen. Also zum einen, wenn wir auf die konkrete Unterstützung für die Ukraine gucken, da sind Militärhilfen in Höhe von circa 28 Milliarden Euro bewilligt. Das sind zum einen Finanzmittel aus der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Zum anderen geht es da aber auch um Abgaben aus dem eigenen Bestand, also dass ja, deutsches Material wie zum Beispiel Luftverteidigungssysteme, Munition, LKW, ganz, ganz viel mehr, dann eben an die Ukraine geliefert wird und dann für die Bundeswehr neu angeschafft werden muss. Zusätzlich soll ab Ende 2027 die Bundeswehr mit einer schweren Kampfbrigade dauerhaft im Baltikum vertreten sein. Da geht es um rund 5000 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland, die dann dafür in Litauen stationiert werden sollen. Das sind so ganz konkrete Entscheidungen, die sich eben auf die Unterstützung für die Ukraine beziehen. Zusätzlich gibt es auch Veränderungen in der deutschen Verteidigungsstruktur. Also wir haben einmal eine deutliche Beschleunigung bei der Beschaffung von Material. Dazu gehört auch, dass das Bundesverteidigungsministerium selbst die Vorschriften, auf die es irgendwie Einfluss hat, prüft, mit dem Ziel, die abzuschaffen, wenn das irgendwie vertretbar ist. Rheinmetall ist jetzt mit dem Bau von Panzern und Munition beauftragt. Da hat es einen Vertrag gegeben und ganz grundsätzlich hatte Olaf Scholz auch angekündigt, langfristige Kooperationen mit der Verteidigungsindustrie aufbauen zu wollen. Also das ist alles irgendwie ein Thema. Wir haben da einige Policy-Entscheidungen, die eben ja vielleicht auch so ein bisschen diese Militarisierungsthese zumindest unterstützen.
Und um den Kreis dann zu schließen, kommen wir damit ja eigentlich auch zu Politik, also der Prozessdimension von Politik. Wir haben jetzt über viele verschiedene konkrete Entscheidungen, Anstöße und Überlegungen gesprochen, die Bundeswehr selber betreffend, die Rüstungsindustrie. Wie kommen diese Entscheidungen und darauf aufbauende politische Maßnahmen, konkret auch Gesetze, denn zustande? Wie hat sich das gegebenenfalls auch verändert und wie wird es von der deutschen Bevölkerung wahrgenommen, die ja, wie wir es schon angeschnitten haben, historisch eigentlich eher sehr wenig militarisiert und eher, naja, aus unserer Geschichte natürlich auch Kriegs- und Konflikt skeptisch oder vorsichtig gegenüber ist, eingestellt ist. Können wir da, wäre so meine Frage, schon empirische Ergebnisse irgendwie festhalten zu den Einstellungsmustern in der Bevölkerung? Und B, vielleicht auch, gibt es da Veränderungen in der Gewichtung, welche Akteure diese Politik mitentscheiden oder mitgestalten im Vergleich zu vor der Zeitenwende?
Vielleicht mal zu B zuerst, also zu der Frage, was tut sich jetzt bei den Eliten, wer ist da als Akteur beteiligt? Und ich finde es nochmal spannend, dass ja eben der Name Pistorius ja schon ganz oft gefallen ist und dass, glaube ich, klar ist, dass der Verteidigungsminister jetzt eine ganz andere Rolle spielt, auch in der Interaktion im Kabinett, in der Regierung, auch in der Wahrnehmung durch die Bevölkerung nebenbei, als er das vielleicht vor ein paar Jahren noch gespielt hat. Und wir haben ja diese Konjunkturen ja immer wieder. Also wir hatten während der Corona-Pandemie einen sehr starken Fokus auf den Gesundheitsminister gehabt, der jetzt nach der Pandemie keine große Rolle mehr spielt jetzt in dieser allgemeinen Wahrnehmung oder als Zentralfigur im Kabinett, obwohl er natürlich noch da ist und auch Politik macht und Policy-Gestaltung betreibt. Aber das muss man sich halt klar machen, also dass so solche Personenkonjunkturen ja auch damit zusammenhängen, welche Rahmenbedingungen gerade da sind, welche Krise gerade zu bewältigen ist. Und das führt dazu, dass jetzt der Verteidigungsminister eine besondere Rolle im Kabinett spielt, aber auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Und vielleicht ist das auch ein Grund, diese Relevanzzuschreibung, die neue Relevanzzuschreibung, die diesen Minister betrifft, dass er in den Umfragen auch sehr weit vorne liegt. Da kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu, aber ich denke, dass das auch eine Kombination ist, also zum einen von den Rahmenbedingungen, zum anderen von den persönlichen Faktoren und Merkmalen, die der Verteidigungsminister mit sich bringt. Also er gehört ja zu den beliebtesten, wenn nicht zu dem beliebtesten Politiker in Deutschland.
Da wollte ich vielleicht auch gerade ein, wo Sie das schon ansprechen, schon einhaken. Eigentlich war doch der Verteidigungsministerposten über lange Jahre bekannt als quasi der, ich sag, ja, vielleicht zu lapidar, aber die Abschussrampe im Prinzip. Also ein Posten, den wenige Politiker lange inne hatten, der sehr unattraktiv war, weil er auch wenig Gestaltungsmacht inne hatte und auch nicht mit Popularität in der Regel verbunden war. Glauben Sie, dass sich das langfristig ändert oder dass es das eher, das ist natürlich jetzt eine Spekulationsfrage, aber es würde mich interessieren, dass das eher jetzt an die Person Pistorius oder eben auch die aktuelle sehr virulente Lage, gebunden ist?
Ja gut, ich meine, es ist so, dass Machiavelli vor rund 500 Jahren mal gesagt hat, es kommt ja zum einen darauf an, dass man Fortuna hat, dass die Rahmenbedingungen gut sind, zum anderen Virtu, dass man die entsprechenden Fähigkeiten hat. Und es ist ja beispielsweise der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nicht gelungen, in ihrer Zeit halt eine solche Rolle zu spielen. Und von daher, glaube ich, sind es nicht nur die Rahmenbedingungen, denn der Krieg war ja schon auch im Gange, als Christine Lambrecht ja dann irgendwann mal zurückgetreten ist. Also sie war ja noch quasi unter diesen Bedingungen Verteidigungsministerin, hat es aber nicht geschafft, das entsprechend zu profilieren. Ich glaube, also das muss eine Kombination sein von beiden, also von Rahmenbedingungen und von entsprechenden Persönlichkeitsmerkmalen, die dann dazu führen, dass der Verteidigungsminister jetzt eine neue Stellung, eine neue Rolle insgesamt dann spielt, auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Und wenn wir sowieso schon bei der Bevölkerung gerade sind, also wir sehen ja da auch nicht nur, was die Personenwahrnehmung, sondern auch, was die Wahrnehmung von Problemen, von Sachen, von Sachfragen angeht, dann Veränderungen, dass beispielsweise auch die Verteidigungspolitik erst einmal auf Zustimmung stößt, dass die Zustimmung auch erhöht wurde zur Verteidigungspolitik Deutschlands und dass wir insgesamt auch sehen, wenn wir fragen oder wenn die Kolleginnen fragen, was ist das wichtigste Problem in Deutschland, dass wir da auch wahrnehmen können, wie plötzlich dann bestimmte Themen, die wir bis dahin hatten, überholt worden sind und dass plötzlich der Krieg das wichtigste Thema wird oder die Sicherheit und danach erst andere Themen kommen. Und es ist auch so, dass man jetzt solche Konjunkturen ja immer wieder hatte. Wir haben das bei Corona gesehen, wir haben das bei der Migrationssituation Mitte der 2010er Jahre gesehen, dass dann plötzlich so ein Thema ganz nach oben katapultiert wird von den Rahmenbedingungen. Und das sehen wir jetzt auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg und natürlich auch nicht nur auf den Krieg selbst, wo es ja um Sicherheitspolitik geht, sondern natürlich auch die Folgen des Krieges, also im Bereich Energieversorgung, Inflation. Das ist das, was die Menschen in den letzten Jahren besonders beschäftigt hat und was natürlich auch dann zu bestimmten Wahlverhalten geführt hat. Und dahinter steht natürlich auch die Sorge, nämlich, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird und Umfrage im März 2024 sagt, dass 60% der Menschen genau diese Sorge teilen.
Ja, ich würde das tatsächlich auch sagen, also dass die Meinung jetzt speziell, was den Ukraine-Krieg angeht, gar nicht so eindeutig ist. Also wir hatten einmal diesen Peak direkt nach Kriegsbeginn, wo das als das wichtigste Thema wahrgenommen wurde in der Bevölkerung. Allerdings wurde das dann relativ schnell eingeholt, also schon im Juni 2022, wo dann die gestiegenen Kosten als größeres Problem wahrgenommen wurden, was natürlich auch, das haben Sie ja gesagt, mit dem Krieg zu tun hat. Aber genau, also wir hatten diesen starken Anstieg, aber dann relativ schnell ist das Ganze auch wieder runtergegangen. Und aktuell liegt so die Problemwahrnehmung, was den Ukraine-Krieg, wenn man das so formulieren kann, zumindest laut dieser Studie, eher so auf einem relativ niedrigen Niveau, zusammen mit Politikverdruss, mit Renten, sozialem Gefälle und Wirtschaftslage. Also es ist so ein bisschen gemischt. Ukraine-Krieg auf jeden Fall als wichtiges Thema und Sicherheitspolitik, aber jetzt nicht als das Einzige und relativ schnell dann auch nicht mehr als das Allerwichtigste.
Vielleicht, ja genau, wenn ich es ergänzen kann, da kommen natürlich auch Gewöhnungseffekte rein. Ne? Also wenn so eine Situation jetzt dann zwei Jahre, mehr als zwei Jahre andauert, dann ist es natürlich irgendwann tatsächlich so, dass Gewöhnungseffekte dann greifen und dass man eine Sache deswegen nicht mehr als wichtiger achtet, weil man sich an sie mehr oder weniger gewöhnt hat, weil sie zum Alltag plötzlich gehört oder zu einer stabilen Randbedingung. Das könnte hier vielleicht sogar schon der Fall sein.
Das wäre auch so meine Vermutung. Es sieht aber tatsächlich so ein bisschen anders aus, wenn man sich Einstellungen anguckt, die sich jetzt speziell auf die Bundeswehr beziehen, was ja natürlich in diesen ganzen Themenkomplex reingehört. Aber da hat eine Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr ergeben, dass 2023 so 86% der Befragten der Bundeswehr positiv gegenüberstanden. Das ist ein Höchststand, den es vorher so nie gegeben hat. Wir haben ja vorhin schon mal über Militarisierung gesprochen. Kann man da jetzt schon von einer beginnenden Militarisierung der Gesellschaft sprechen oder ist es dann doch ein bisschen weit gegriffen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen weit gegriffen, weil wir jetzt nicht so in den Zeiten leben, also wie es vielleicht dann noch vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg dann Militarisierungsprozesse gab, vor allem vor dem Ersten Weltkrieg, also wo dann plötzlich dann so eine Kriegsatmosphäre in der Luft lag und das zu einer entsprechenden Mobilisierung geführt hat. Und ich glaube, davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Und da gibt es vielleicht auch noch entsprechende Traditionen und kulturelle Muster in Deutschland, die doch eher zu einer insgesamt skeptischen Haltung gegenüber kriegerischer Gewalt führen. Wenngleich auch, wenn es um jetzt Bündnisverteidigung geht oder Landesverteidigung, dann auch der Einsatz kriegerischer Mittel ja durchaus auch akzeptiert wird. Aber generell haben wir eher eine kriegsskeptische, eine militärskeptische Haltung in Deutschland. Aber es könnte sein, dass sich da schon etwas tut. Und das sehen wir jetzt ja auch in den Umfragen. Wir haben leider noch keine aktuellen empirischen Studien dazu. Das könnte sein, dass wir zukünftig nochmal da eine neue Bewertung auch beispielsweise der Bundeswehr, aber auch kriegerischer Einsätze dann entsprechend sehen werden. Aber das ist etwas, was man wahrscheinlich eher aus der historischen Perspektive in 10, 15 Jahren dann beurteilen kann.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht schauen wir aber auch noch mal so ein bisschen abstrakter auf den politischen Prozess. Es ist ja jetzt einfach so, dass mit einigen, ich sag mal, Pfeilern der deutschen Politik jetzt schon irgendwie gebrochen wurde. Also mir kommt da die Ostpolitik in den Sinn, die Idee Wandel durch Handel. Gerade Grüne und SPD haben komplett ihre Positionen über den Haufen geworfen. Also ursprünglich gab es da ja durchaus die Position, eben keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern und hohe Verteidigungspositionen wurden auch eher abgelehnt. Da hat jetzt eine Kehrtwende stattgefunden. Vielleicht gucken wir einfach mal darauf. So, wie hat sich das deutsche Parteiensystem verändert?
Ja, also da gibt es so zwei Richtungen, wie sich es verändert hat. Zum einen haben sich die bestehenden Parteien teilweise verändert in ihrer Programmatik, in ihrer Ausrichtung, aber auch das gesamte Parteiensystem ist in Bewegung. Und wenn man sich jetzt erstmal die Parteien anschaut, die jetzt in Verantwortung sind und entsprechend hier agieren und reagieren mussten, ist es ja auffällig, dass gerade SPD und Grüne ja nun Parteien sind, die traditionellerweise skeptisch gegenüber Verteidigungsausgaben waren, auch dagegen Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, also die Waffenexporte, das ist etwas, was immer eher auf Kritik seitens dieser beiden Parteien getroffen ist. Und wenn man sich gerade nochmal speziell die Grünen anschaut, die kommen nun ja aus der Friedensbewegung der 1980er Jahre und das war ja eine Bewegung, die damals entstanden ist, auch als geplant wurde, Mittelstreckenwaffen in Europa zu stationieren. Und diese Partei, die das damals ja abgelehnt hat, also die Grünen, die Bewegung, die sich damals abgelehnt hat, und die das auch zu einem Identitätspunkt ihrer selbst dann gemacht hatte, ja, das ist eine, die jetzt beispielsweise dieser Frage der Stationierung von Mittelstreckenwaffen, die jetzt geplant wird, wieder von den USA ja durchaus positiv gegenübersteht. Also da hat sich schon etwas getan. Wobei dieser Wandel jetzt nicht seit 2022 stattfindet, sondern schon früher stattgefunden hat. Die Grünen mussten schon ja diese Out-of-Area-Einsätze für sich selbst auch akzeptieren. Und da gab es ja die berühmten Parteitage der Grünen, wo noch sehr stark gerungen wurde darum, Ende der 1990er Jahre, ob man dann bereit wäre, Soldatinnen in kämpferische Einsätze ins Ausland zu schicken oder nicht. Und da haben die Grünen ja bereits auch schon begonnen, sich von ihrer grundpazifistischen Ausrichtung zu verabschieden. Und dennoch gibt es diese Spuren immer noch in der Partei, also auch gerade an der Parteibasis. Interessanterweise ist es ja so, dass bei der Bundestagswahl wir ja im Wahl-o-mat eine Frage drin hatten, die bezog sich auf die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, ob das entsprechend gewollt wird. Und damals haben die Grünen noch das abgelehnt. Ich glaube, sie würden heute auf diese These im Wahl-o-mat ganz anders antworten. Also da hat sich insbesondere bei dieser Partei doch einiges getan. Und das ist schon spektakulär. Das ist schon nicht einfach mal so ein kleiner Dreh im Programm, sondern das ist schon ein Paradigmenwechsel innerhalb dieser Partei. Und dann haben wir aber auch das Phänomen, dass ja, das Parteiensystem insgesamt sich verändert. Wir haben das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, das sich jetzt beginnt zu etablieren im Parteiensystem. Und dahinter steht natürlich auch diese Zeitenwende ein wenig, denn die Frage, wie man gegenüber Russland, gegenüber dem Krieg in der Ukraine sich weiter verhalten sollte. Und da ist das BSW auch deswegen erfolgreich, weil es sehr stark auch Kritik übt an der Politik Deutschlands in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und dass man hier versucht, doch eher eine russlandfreundlichere Position einzunehmen. Also von daher ist es schon etwas, wo das BSW ja auch Erfolge erzielt mit einer ganz dezidierten Ablehnung der bisherigen Politik Russlands gegenüber und der in Bezug auf die Ukraine ja auch. Und was da wiederum spannend ist, und das ist etwas, was uns ja alle doch sehr stark in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt hat, ist, dass wir in den ostdeutschen Bundesländern hier nochmal eine deutlich andere Wahrnehmung, Einstellung sehen und messen als in den westdeutschen Bundesländern. Und dass hier die Kritik an der Ukraine, am Ukraine-Krieg stärker ist, die Haltung gegenüber Russland etwas weniger kritisch. Also all das zeigt, dass wir hier immer noch eine Ost-West-Geschichte laufen haben. Und das ist gerade durch die Zeitenwende nochmal deutlicher geworden, als wir es vorgesehen haben.
Dann werfen wir auch, wenn wir das jetzt nur so ein bisschen anschneiden können, weil es da ja sehr große Unterschiede gibt. Ich meine, das wird sich vielleicht auch in den Landtagswahlen jetzt noch zeigen, wie groß da einfach der Unterschied der Ostdeutschen im Vergleich zu den Westdeutschen dann doch ist, was diese Kriegs- oder konkret die Ukraine-Frage als Wahrnehmung angeht. Vielleicht so als Abschluss für noch dieses ganze Thema einen Blick in die Zukunft. Es gibt in der Politikwissenschaft ja auch den Begriff der Critical Juncture. Also man könnte eine Zeitenwende ja vielleicht auch als eine Critical Juncture sehen. Vielleicht erstmal, was ist das? Wofür steht der Begriff? Und das lässt sich wahrscheinlich jetzt nur abzeichnen, aber in den nächsten Jahren, wie dürfen wir erwarten, dass sich die Zeitenwende eben ja umsetzt oder auch nicht umsetzt?
Also Critical Juncture, das ist ein Begriff aus dem historischen Institutionalismus und dieser Begriff markiert bestimmte ja, Wendepunkte, Weichenstellungen in der Geschichte eines politischen Systems oder eines Landes, die dazu führen, dass ja, neue Institutionen entstehen, neue Einstellungen eingebrannt werden in die politische Kultur, in die Institutionen eines Landes und das letzten Endes dann so ein Ereignis quasi Spuren hinterlässt und zwar sehr, sehr lange, eigentlich dann bis auf Weiteres, kann man so sagen. Und solche Situationen, solche Events sind sehr oft, ist es, ja, sind etwas, doch sehr prägend ist für ein Land. Und mit diesen, wenn man diese Events sich anschaut und solche Situationen, dann kann man auch manchmal besser verstehen, warum es ein bestimmtes institutionelles Design gibt oder warum es bestimmte Einstellungen gibt innerhalb eines politischen Systems. Also von daher ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff. Wobei jetzt wir vielleicht bei dem Februar 2022 nicht von einem Event ja sprechen können. Das ist ja nicht etwas, was einfach mal kurz stattgefunden hat, wie jetzt beispielsweise der 11. September, wo ein schreckliches Ereignis war und dann hat das sicherlich auch Konsequenzen gehabt. Aber jetzt haben wir ja sogar eine Situation, die ja noch anhält. Es ist ja quasi ein Krieg, der gestartet wurde damals, aber der immer noch anhält. Und die Frage ist halt, wie lange wird dieser Krieg noch laufen? Was passiert danach? Also dieser ganze Krieg wird sicher eine solche Juncture sein, aber wir befinden uns quasi gerade noch in dieser Situation, wo bestimmte Sachen nochmal bestimmt und eingeprägt werden ins politische System. Und wir haben das ja auch diskutiert, in welcher Form das stattfindet, wie sich das politische System verändert, die Politik verändert, aber auch die Akteurswahrnehmung etc. Und das läuft gerade noch. Und langfristig wird es so sein, dass man in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich sagen wird, ja, dieser Krieg hat Deutschlands politisches System, Deutschland so in die oder jene Richtung verändert. Vielleicht werden wir ja auch mit einer neuen Weltordnung konfrontiert werden. Die Rolle der USA wird vielleicht nochmal neu definiert sein. Und insofern ist es noch nicht abschließend zu sagen, wie nachhaltig sich jetzt diese Ereignisse einfräsen in das politische System, in die politischen Strukturen Deutschlands. Was wir jetzt schon sagen können, ist, ja, da tut sich was, hier ist viel Veränderung. Wo das aber hingeht, das ist noch einigermaßen offen.
Und damit sind wir auch am Ende dieser 26. Folge von Drittstimme angelangt. Wir haben gesprochen heute über die Zeitenwende, die von Olaf Scholz, dem Kanzler, ja, postulierte Zeitenwende. Wie zeigt sie sich konkret in politischen Bereichen, wie der Sicherheitspolitik, wie auch der Industriepolitik, wie in der Bundeswehr? Welche konkreten Entscheidungen wurden gefällt oder wirken sich derzeit aus? Welche Situation hat sich auch oder wie hat sich die Situation in der Weltlage verändert? Wir haben uns jetzt den Ukraine-Konflikt rausgenommen, der Anstoß der Zeitenwende-Rede, aber natürlich gibt es auch andere Konflikte und größere Entwicklungen, die wir immer wieder anschneiden konnten, nur aber die natürlich auch in diese Veränderung und diese Transformation der Konfliktsicht der Deutschen und auch allgemein der Politik um Konflikte, um Konfliktfälle sich verändert. An der Stelle vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback, Fragen, Vorschläge für neue Themen oder auch aufbauende Themen habt, dann schreibt uns gerne an politik2@hhu.de und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und einige neue Informationen gebracht. An der Stelle würde ich mich auch gerne nochmal verabschieden. Darf ich mich verabschieden? Denn das war leider meine letzte Folge. Danke für die Aufmerksamkeit und das Interesse und würde sagen, bleibt neugierig und alles Gute.
Ja, auch meinerseits nochmal Dankeschön an Sie, Herr Gerbes, für die Mitarbeit bis hierhin und an alle da draußen. Wir werden natürlich die Drittstimme weitermachen. Wir werden mit einer neuen dritten Stimme jetzt arbeiten und freue mich auf die nächsten Folgen.
Gut. Dankeschön. Und tschüss.